ich meine, London hat halt viele gute Universitäten. Imperial College, Weltklasse, du hast King's College, du hast University College London, wo ich auch eine Zeit lang war. Dann hast du noch Cambridge und Oxford in eine Stunde mit dem Zug entfernt. Das heißt, du hast dieses Dreieck von diesen Weltklasse-Unis, die da zusammen sind, die sehr stark sind im Maschinenlernen und der künstlichen Intelligenz mittlerweile. Also das heißt, du hast den Talentpool und natürlich hat London Anziehungskraft. Was wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist das Kapital. Also du brauchst ja nicht nur irgendwie Leute, die gut entwickeln können, sondern du brauchst auch Geldgeber, die dafür sorgen, dass halt Ideen umgesetzt werden, dass quasi Startups entstehen. Und da gibt es in London, Ost-London zwischen der City und dem Teil, wo die ganzen urbanen Hipster wohnen, gibt es halt den Silicon Roundabout. Das ist Old Street. Da treffen sich einmal die Woche die Banker und die Leute, die denen die Ideen verkaufen wollen. Und da wird viel investiert, glaube ich. Ja, unsere Freunde aus Paris von Mistral haben mal wieder das gemacht, was sie immer machen. Sie haben ein neues Modell released, Open Source. Oder eine Open Weight, also die Gewichte sind runterladbar. Sie haben es mit möglichst wenig Konfetti und ohne Champagner gemacht. Sie haben einfach einen Link auf ihren Ex-Account gepackt. Und die Leute konnten sich das dann selber runterladen, mussten dann verstehen, was es genau ist. Da stand drin, ist sowas, was wir schon mal gemacht haben, in etwas größer.
Willkommen bei TensorRaum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
Willkommen zu einer neuen Folge TensorRaum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz und das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit der entsprechenden Fachkompetenz und begrüße auch heute wieder meine beiden hervorragenden Kollegen Jannis Buchsteiner.
Hallo, liebe Freunde des gesprochenen Wortes.
Und Arne Meyer.
Hallo.
Und natürlich starten wir direkt mit der Frage, wie ist es euch ergangen?
Sehr gut. Ich habe am Dienstag zufällig Höhle der Löwen geguckt. Habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Also auch geguckt ist vielleicht übertrieben. Ich bin da so drüber gestolpert und bin just bei einem KI-Startup hängen geblieben. Und zwar,
da ist doch sonst immer nur so Food-Startups.
Genau, also es hat auch nicht gedümmelt. Insofern, die Firma hieß Casablanca AI. Casablanca wie der Film mit Schau mir in die Augen, Kleines. Und worum ging's? Die haben ein Add-on gepitcht, was man für jegliche Videokonferenzsoftware nutzen kann. Also beispielsweise Teams, selbst bei Twitch funktioniert es. Und dieses Add-on macht Folgendes. Wenn man auf den Bildschirm guckt, die Kamera ist über dem Bildschirm, dann kann mein Gegenüber nicht in meine Augen gucken. Und diese KI macht, dass während ich auf den Bildschirm gucke, mein Gegenüber das Gefühl hat, ich gucke ihm oder ihr in die Augen. Das ist deren Produkt. Und die verkaufen es für, ich glaube, oder die wollen es verkaufen für 6 Euro. Pro Nutzer pro Monat. Stefan, du, der zahlungswilligste KI-Nutzer von uns dreien hier bist, 6 Euro im Monat für dieses Feature, ist das ein Business Case?
Nee, ich mag das schon, wenn die Leute mitbekommen, dass ich irgendwas anderes mache während der Teams-Konferenz. Das Zeichen von Disrespect, das soll ruhig schon klar rüberkommen. Nee, ernsthaft, hätte ich jetzt gedacht, wurde darin investiert? Nein, oder?
Nee, es hat wohl, also in der Sendung ja, aber wie das dann immer so ist, hinterher nein. Ja,
vor allem 6 Euro pro User pro Monat?
Genau.
Dafür, das müsste dann, ja, nee, niemals.
Und habt ihr euch mal so ein Video dazu angeguckt? Ich habe mal ein Beispielvideo gesehen und es sieht etwas komisch aus, wie die Person immer so schräg zum Teleprompter guckt und dann die Augen trotzdem gerade sind. Also ich glaube, es ist sehr unangenehm, weil wir unsere Augen ja immer in so einem bestimmten Bereich halten, unser Augäpfel, eigentlich vor uns fokussiert. Und das ist schon sehr unangenehm, mal 30 Grad nach links zu gucken. Könnt ihr mal ein bisschen ausprobieren. Und dann fühlt man damit, wie komisch sich die Person fühlen muss.
Angeblich wird das Gesicht mit noch zentriert, aber da sieht man schon die Schwierigkeiten. Und
Vor allem fällt es ja auch in die Kategorie, glaube ich, das ist ja eine der Features, die relativ schnell ja von Teams nachgebaut werden, wenn es denn wirklich gefragt wäre.
Habe ich mir auch gedacht. Ich habe das Thema einfach mal mitgebracht, weil es generell ich interessant finde. Ist das ein Markt? Einfach in Zukunft KI-Applikation für Software. Also ich glaube, viele Softwareprodukte, die öffnen sich ja für für diese Add-ons, ne? Also das ist ja nicht nur bei Teams so, sondern ich glaube, das ist auch bei anderen Softwareprodukten der Fall. Ist das ein interessanter Markt für KI-Anwendungen in der Zukunft?
Ja, vielleicht, aber nicht die.
Klaus vielleicht.
Also ich glaube, du hast halt Add-ons wie Add-ons hierher. Ne? Ich glaube, dass du momentan ist ja noch immer, wollen die Leute ja irgendwelche KI-Sachen machen for the sake of AI. Also einfach nur damit sie sagen können, ich mache was mit KI. Ich hoffe ja, dass das irgendwann wieder vorbeigeht und dass man wieder mehr über den Nutzen spricht und dann ist das eben ein Tool, um irgendwelche Sachen zu ermöglichen.
Ich habe übrigens eine Produktidee. Ich sag dir jetzt einfach mal hier. Ich
habe sowieso keine, Checkheft, ja.
Ja, genau. Ich habe sowieso keine Zeit, das zu machen. Und wahrscheinlich ist das auch bei Meta schon irgendwo in der Pipeline. Vielleicht gibt es das sogar schon und ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Bei WhatsApp Sprachnachrichten zusammenfassen.
Ja.
Du kriegst eine Sprachnachricht.
Dafür bezahle ich 6 Euro.
Genau. Du kriegst eine Sprachnachricht, 20 Minuten und darunter 3 Bullet Points. Darum geht's. Das ist die Kernmessage. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Gegebenenfalls sogar als zusätzliches Feature noch eine Zusammenfassung der Sprachnachricht irgendwie in 20 Sekunden. Es ist irgendwie offensichtlich, es gibt es aber glaube ich noch nicht, ne?
Ja, und vielleicht, dass du so wie Tinder links und rechts machen kannst. Links heißt dann zum Beispiel ja, nächstes Mal bei so einer Sprachnachricht zusammenfassen, nach rechts heißt bitte nicht nochmal anzeigen.
Genau.
Gleich löschen.
Ja.
Also, das ist ja übrigens so ein Generationsding, ne? Aber Sprachnachrichten sind ja die größte Unverschämtheit überhaupt, ne? Das empfinde ich immer als der Sender gibt mir zu verstehen, dass er seine Zeit deutlich wichtiger empfindet als meine. Ja, oder nicht?
Das ist eine schöne Sichtweise. So, ich möchte jetzt nur einmal feststellen, wir haben heute der 11. April. Ich habe dieses Feature jetzt hier gerade vorgestellt. Wenn es das mal irgendwann
geben sollte,
in ein, zwei Jahren gibt.
Können wir Facebook dafür rechtlich haften machen, wenn sie das einbauen.
Ja.
Meta. Ja. Sagt man ja. Ja, nun gut, wir sind ja so ein bisschen im Smalltalk-Vibe jetzt, gerade bevor wir auf die wirklich fachlichen Themen zu sprechen kommen, die der Arne mitgebracht hat.
Und nicht der Janis.
Genau. Wir sind, der Arne ist immer für die Kompetenz da.
Nee, aber jetzt, ich habe noch was anderes mitgebracht.
Okay, okay.
Kompetenz zum selber aneignen, und zwar ein Buchtipp. Was ganz Neues, hatten wir noch nicht. Willkommen zu unserem TensorRaum Buchclub. Ich war neulich mal wieder in meinem Lieblingsbuchladen Kentish Town in London und habe da ein Buch gesehen, das heißt Ship War von Chris Miller. Und da geht es genau darum, was wir halt vor ein paar Wochen mal besprochen haben, um halt Computerships und wie wichtig sie sind in der Welt. Also da sehr interessant, weil das halt die politische Komponente davon zeigt, die ganze Entwicklung und wie wichtig halt die Konkurrenz zwischen Staaten damals war und wie wichtig es war, dass damals die USA Chips entwickelt hat, um stärker zu sein bei der Waffenentwicklung als Sowjetunion und jetzt auch mit China die ganze Entwicklung, um das zu verstehen, ist es super. Es ist grandios geschrieben. Auf Deutsch heißt das der Chipkrieg und kann ich nur empfehlen. Man hört ja, wenn ihr das gelesen habt, hört ihr vielleicht nochmal unsere Folge über NVIDIA.
Hast du bereits mehrere Bücher über KI gelesen? Oder ist das, also weil also abgesehen von den ganzen Leuten, die irgendwelche Bücher schreiben, weil sie sagen, ich möchte einer der ersten Leute sein, die ein Buch über KI schreiben, also wirklich sinnvolle Bücher, das sieht sehr gut aus, also ich werde es sofort bestellen. Aber hast du noch andere Empfehlungen oder ist das so eher so in diese Richtung, also nicht irgendwelche Doktoranden-Papers, die du mir sonst immer gibst, die ich nie verstehe?
Nee, da muss ich sagen, das war wahrscheinlich jetzt das erste Mal, dass ich so eher, ich sag mal, populäre Literatur darüber gelesen habe. Und es ist für mich aber auch so ein Zeichen, wenn es jemand richtig gut schreibt, macht das richtig viel Spaß zu lesen. Also es ist wirklich so ein bisschen wie ein Krimi, man will immer weiterlesen.
Okay, wir kommen darauf zurück, wie gut die Empfehlung war. Dann ein Thema, was ich zum Smalltalk mitgebracht habe, war, dass Nicholas Thompson, dem folge ich immer auf LinkedIn, der macht dort regelmäßig Videos und der hatte vor geraumer Zeit eine interessante Frage in den Raum geworfen. Und zwar stammt sie nicht von ihm selber, sondern es gab ein anderer Reporter oder so aus dem Silicon Valley, ist glaube ich auch egal, aber es ging darum, dass er gefragt hat, dass ja die letzte Technologierevolution, in Klammern das Internet, dazu geführt hat, dass die Ungleichheit, dass die Schere weiter auseinandergegangen ist. Dass insbesondere in den USA wohl auch angeblich nachweislich der Abstand zwischen Arm und Reich, es war auch, glaube ich, konkret eine Einkommensfrage, immer größer wird. Und die gleiche Person, die das behauptet hat, es gibt natürlich auch Leute, die das Gegenteil behaupten, hat jetzt die Hypothese aufgestellt, dass durch KI die Schere kleiner werden wird, dass die ja, Welt näher zusammenrückt. Was denkt ihr denn darüber?
Glaube ich nicht. Also erstmal würde ich der ersten Aussage, also die verstehe ich schon nicht mit dem Internet. Habe ich auch drüber nachgedacht. Hast du schon Anfang der Woche mal irgendwie erwähnt, habe ich drüber nachgedacht, verstehe ich nicht. Inwiefern das Internet oder die, ja, das Internet irgendwie die Welt ungerechter gemacht hat.
Ich glaube, er erklärt das in dem Video, glaube ich, so in der Hinsicht, dass du eine gewisse Elite hast, so ein bisschen auch der White-Color-Worker, also mit dem weißen Kragen, die Tech-Leute, die in ihren Offices sitzen und dann, ich sage das jetzt bewusst provokativ, so ein bisschen der Handwerker-Pöbel, der quasi dann eben diese harten Arbeiten leisten müssen, dass dieser Abstand größer geworden ist. So hatte ich das verstanden.
Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall zu dem KI-Thema. Ich glaube, es ist eher so, dass die KI-Revolution alle gleichermaßen so ein bisschen um einen Meter nach oben hebt, aber alle gleichermaßen. Das heißt, Abstände im Sinne von den Skills, die vielleicht vorher schon da waren, die bleiben auch weiterhin. Das heißt, wenn jemand, der vorher eine gewisse Tätigkeit, wie beispielsweise eine schöne E-Mail an einen Kunden zu schreiben, nicht gut konnte, dann kann er das vielleicht in Zukunft. Aber deswegen wird er nicht automatisch ein besserer Verkäufer.
Bist du dir sicher? Also glaubst du nicht, dass es irgendwann auch die KI das so gut machen wird, zumindest wenn du jetzt vielleicht nicht direkt mit jemandem reden musst?
Nee, ich glaube einfach, dass KI nicht dafür geeignet ist, Fähigkeiten auszuleveln, sondern ich glaube, insgesamt es allen Leuten gleichermaßen ermöglicht, besser zu werden. Und dabei werden aber keine Abstände verringert. Ist meine Meinung.
Glaubst du nicht, dass auch die Abstände, also du hast, wenn du jetzt Entwickler nimmst, glaubst du nicht, dass dort die Gaps kleiner werden? Vor allem, wenn du die Entfernungen messen würdest zwischen einem einigermaßen okayen und einem schlechten Entwickler. Ich würde immer sagen, ja, der Elite, der Top-Entwickler, ja, der wird immer noch.
Ja, stell dir vor, der Top-Entwickler mit einem richtig guten KI-Programmiertool.
Der gewinnt wenig und hinzu. Und der genau, Top-Entwickler mit einem, der schlechte Entwickler mit einem guten Programmiertool, der gewinnt mehr hinzu. Also die Entfernung wird geringer.
Ich glaube einfach, dass der Top-Entwickler mit so einem Tool das viel besser zu nutzen weiß. Und viel effizienter zu nutzen weiß. Und das deswegen für ihn genau so viel Nutzen bringt.
Die Frage ist nur, wenn das noch weiter fortschreitet, brauchen wir überhaupt noch so nicht so gute Entwickler, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Aber ist es wirklich noch notwendig? Weil ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem schon relativ einfache Sachen doch ganz gut von Code-LLMs erledigt werden können. Also meint ihr nicht, dass das jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie, dass es doch eben so eine Art Schwellwert irgendwo sein wird und dass man sagt, okay, die Leute sind richtig gut, die treiben so voran, die sind überdurchschnittlich gut im Gegensatz zu dem, was so eine KI machen kann und dass es vielleicht welche da drunter geben wird?
Würdest du sagen, dass die 20% untersten Entwickler in den nächsten irgendein x Jahren, also gerne auch mehr, nicht mehr gebraucht werden, arbeitslos werden?
Das glaube ich nicht. Sie werden einfach andere Sachen machen. Also ich glaube, Entwickler werden nicht arbeitslos werden.
Customer Service oder andere Entwickler arbeiten?
Wahrscheinlich andere Entwickler arbeiten. Ich glaube, man macht dann andere interessante Sachen, die vielleicht noch nicht gut gemacht werden können von Algorithmen. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand dadurch arbeitslos wird. Aber ich meine, allein worüber wir jetzt sprechen, dadurch wird ja klar, dass halt nicht nur diese typischen Blue-Color-Jobs, die durch halt Automation und andere Entwicklung, durch andere technische Entwicklung schon vielleicht eher in Konkurrenz gestellt werden. Stichwort Uber. Ich glaube, wir reden jetzt eher über White-Color-Jobs. Ne? Also die vielleicht teilweise Akademiker, die viel mit zum Beispiel Text zu tun haben, weil da tut sich ja gerade viel bei Large Language Models, dass die vielleicht eine starke Veränderung erfahren. In welche Richtung das geht, würde ich jetzt nicht irgendwie sagen können. Aber ich glaube, es wird eine Veränderung stattfinden. Und ich glaube, es geht eher darum, dass sich teilt in Leute, die da mitgehen, die sagen, es ist eine Chance. Und es wird vielleicht Leute geben, die sagen, nee, das will ich nicht. Und vielleicht werden die eher abgehängt.
Ich glaube übrigens schon, dass ein gewisser Teil der Entwickler einfach arbeitslos sein wird in der Zukunft. Also dass du wirst natürlich viele neue Technologiejobs werden jetzt in der näheren Zukunft entstehen, aber langfristig glaube ich, dass du ein gewisser Bodensatz einfach durch KI ersetzt werden wird. Ne? Du hast es ja auch schon eine gewisse Entwicklung hier einfach bei so Webseitenbildern. Ne? Also wie viele Firmen gab es früher, die für dich Webseiten gebaut haben? Ne? Heute sind das große, sowas wie Wix oder Foursquare oder wie die heißen. Und da wäre meine Hypothese, dass solche Technologien werden immer besser, du wirst immer weniger den Need haben, da irgendwelche Leute einstellen zu müssen, weil ne, das gibt es ja auch an Entwicklern, ne? Freelancer, die Webseiten für normal gewerbliche Menschen bauen. Und da wird es anfangen und auch weitergehen. Und übrigens ja noch Anmerkungen der Nvidia-CEO Jensen Huang. Ja, ich kriege ein Nicken.
Jensen Huang, ja.
Sagte in einer Interview selber, dass man nicht mehr coden lernen muss in der Zukunft, sondern dass die KI die Sprache so gut erkennen wird und es gar keine Coder mehr braucht. Also das ist, bring deinen Kindern Coding bei, sagt er, braucht man in der Zukunft nicht mehr.
Das ist interessant, weil Nvidia doch ein Unternehmen ist, was selber keine Chips fabriziert und eigentlich nur codet. Vielleicht ist das auch so ein bisschen seine Hoffnung als CEO, um seine Gewinnmargen zu erhöhen. Aber ja, vielleicht ist was dran. Das werden wir sehen.
Nur gut. Gehen wir mal ein Thema weiter. Möchtet ihr eine der ersten Themen reinwerfen in die Runde?
Ja, du hast ja gerade über dieses Zitat aus dem Silicon Valley gesprochen. Und meine Frage ist, nachdem jetzt diese große News rauskam, Microsoft, neuer, wie heißt der, Mustafa Suleiman, früher Google DeepMind mitgegründet, jetzt ist er CEO bei Microsoft.
Ja, für die AI-Sparte.
Genau, für die AI-Sparte. Kriegt einfach mal 2,5 Milliarden, die er in London investieren kann. Die Frage ist halt, ist London vielleicht das neue Silicon Valley, wenn man überlegt, dass Google DeepMind da sitzt? Ich habe lange Zeit in London gelebt, bin immer vorbeigefahren, habe immer gedacht, es wird ein neues Kaufhaus hinter King's Cross gebaut. Nein, es ist das Google DeepMind Büro, wo nur KI-Forscher sitzen. Es ist riesig und man kann sich vorstellen, wie teuer das war oder ist. Es wird immer noch gebaut. Dann jetzt 2,5 Milliarden, die Microsoft dort investieren wird. Für mich ist die Frage, warum da so viel erstmal? Und wenn man überlegt, wie viel jetzt im Silicon Valley gerade investiert wird, weiß man gerade nicht, da kommen jetzt keine großen News rüber. Also die Frage für mich ist, ist vielleicht London der neue Place to be für KI?
Ich hätte ja gedacht, das wäre Heilbronn. Aber London klingt auch irgendwie logisch. Das ist
ein weiterer Seitenhieb gegen...
Also ich frage mich ja immer grundsätzlich bei diesen Themen, ist das noch ein Zukunftsmodell? Diese, weiß nicht, wie du sagst, DeepMind hat dann eigenes Bürokomplex voll mit KI-Forschern. Das klingt für mich irgendwie so vor Corona. Ne? Also man baut ein großes Gebäude und packt da ganz viele Experten rein. Ist das immer noch so? Und ich weiß es selber nicht. Ne? Also ich habe mich das auch damals bei dieser News im letzten Jahr, dass irgendwie die Schwarzgruppe unter anderem Milliarden in dieses KI-Zentrum in Heilbronn investiert. Braucht es sowas eigentlich, um KI-Forschung zu betreiben? Also man muss an die guten Leute kommen und da ist man wahrscheinlich in London an der richtigen Adresse. In Europa wahrscheinlich ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Adresse in Europa. Aber braucht es das eigentlich so wirklich zentral, ein Ort, wenn doch eigentlich sowieso alle remote arbeiten wollen?
Ja, ich glaube, man profitiert schon von einer dynamischen Umgebung. Einmal das, ich meine, London hat halt viele gute Universitäten. Du hast halt Imperial College Weltklasse, du hast King's College, du hast University College London, wo ich auch eine Zeit lang war. Und du hast halt ganz viele Universitäten, die wirklich, wirklich Weltklasse sind. Dann hast du noch Cambridge und Oxford in eine Stunde mit dem Zug entfernt. Das heißt, du hast dieses Dreieck von diesen Weltklasse-Unis, die da zusammen sind, die sehr stark sind im Maschinenlernen und der künstlichen Intelligenz mittlerweile. Also das heißt, du hast den Talentpool und natürlich hat London Anziehungskraft. Was wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist das Kapital. Also du brauchst ja nicht nur irgendwie Leute, die gut entwickeln können, sondern du brauchst auch Geldgeber, die dafür sorgen, dass halt Ideen umgesetzt werden, dass quasi Startups entstehen. Und da gibt es in London so Ost-London zwischen der City und dem Teil, wo die ganzen urbanen Hipster wohnen, gibt es halt den Silicon Roundabout. Das ist Old Street. Da treffen sich einmal die Woche die Banker und die Leute, denen die Ideen verkaufen wollen.
Das ist gut.
Und Und da wird viel investiert, glaube ich. Ich glaube, in London hat man halt so wie in vielleicht anderen, wie im Silicon Valley damals, einen guten Überlauf von Kapital und den Leuten mit den Ideen. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, weil ich meine, wenn du nur Leute mit guten Ideen hast, ist es schön und gut, dann hast du vielleicht eine Firma, die investiert, aber so eine Firma wird vielleicht dann auch irgendwann konservativ und denkt nicht mehr, wir wollen jetzt irgendwas Cooles da entwickeln oder da entwickeln, sondern sagen, wir haben ein Geschäftsmodell. Startups können da vielleicht ganz anders handeln und sagen, wir sind jung, dynamisch, wir können mal was ausprobieren, wir können scheitern, aber dann machen wir halt was Neues, weil es halt genug neues Kapital vielleicht gibt.
Du hast gerade die Unis aufgezählt, die da wirklich federführend sind in Europa für Machine Learning. Haben wir in Deutschland was Ähnliches? Oder bei Längem eher nicht?
Was, glaube ich, in Deutschland schon sehr gut ist, ist die Ecom Tübingen. Also Tübingen ist ja erstmal gewachsen durch Eigengewächse. Also die haben gute Leute hervorgebracht, haben natürlich die Nähe zu Stuttgart, auch eine größere Stadt, haben dort aber auch mehrere Max-Planck-Institute. Und zum Beispiel jetzt nur ein konkretes Beispiel, ich habe ja in London an der Gatsby Unit gearbeitet. Peter Dayen war damals der Direktor, der ist jetzt Max-Planck-Direktor in Tübingen. Ist ein Weltklasse KI-Forscher, hat zwischenzeitlich auch bei Uber mal ein Sabbatical gemacht, als großer Forscher. Und die haben schon eine Anziehungskraft da, muss man auch einfach mal sagen. Und es gibt ja auch noch Saarbrücken, hat gute Forscher für Computer Vision. Es gibt in Berlin gute Forscher und München natürlich auch viele Tech-Unternehmen. Es gibt schon was, aber ich glaube, so etwas wie London, was natürlich eine Metropole ist. Es gibt ja so ein Ranking, wie einflussreich Städte sind auf der Welt. Und Kategorie 1, die einflussreichsten sind halt New York und London. Und in der zweiten sind dann so Städte wie Tokio und so weiter. Da sieht man schon, dass sie sehr einflussreich sind. Also auf die Leute, die da hinkommen, die Ambitionen, jeder will halt besser werden. Das ist schon ein sehr gutes Umfeld da. Und ich glaube, in Deutschland haben wir gute, wirklich gute Forscher. Aber ich glaube, was in Deutschland fehlt, ist halt diese Einstellung zu, wir wollen jetzt einfach mal was investieren und wir sind auch bereit zu scheitern. Und das ist London gang und gäbe.
Ja, das kann ich übrigens generell bestätigen, ne? Dass das, glaube ich, ein deutsches Problem ist, ne? Diese Mentalität, Angst zu haben, was selber zu machen.
Genau, so ein kleines Beispiel. Also als ich in London gewohnt habe, hat mich eigentlich nie jemand gefragt, was ich vorher gemacht habe, sondern sie wollten wissen, was ich jetzt mache. Und das ist ganz normal, dass man erstmal sowas wie Geschichte studiert und auf einmal dann vielleicht Querstieg zum Architekten macht. Also das ist ganz normal. In Deutschland ist das eher so, man fragt den, was hast du vorher gemacht? Und dann versucht man zu extrapolieren, was als nächstes kommt. Und das ist ja schon so eine Einstellungssache, dass man sagt, es braucht so eine Kontinuität und diese Sprünge sind gar nicht so sehr erwünscht manchmal.
Ja, nicht nur das. Ich habe zweimal in meinem Leben einen relativ sicheren Job aufgegeben, um dann etwas sehr Ungewisses zu starten. Und jedes Mal, selbst beim zweiten Mal, wobei das erste schon erfolgreich war, wird einem gefragt, hast du es gut überlegt? Ja, also bist du sicher? Und das will ich ja nicht machen.
Die Frage würde ich jetzt auch gerne mit dem Podcast hier stellen.
Ja, das ist schon. Das ist ja nur for fun. Das kann ja nur an uns scheitern.
Genau, aber ich glaube, es kommen da halt so viele Sachen zusammen und deswegen nochmal zurückzukommen, es sind einfach mal 2,5 Milliarden, die natürlich zum Teil in Rechenzentren investiert werden. Die wollen, glaube ich, um die 20.000, 30.000 ganz neue Nvidia-Karten da kaufen. Da haben wir schon mal erstmal, muss man einen großen Scheck auf den Tisch legen. Die wollen halt
die Blackwell.
Genau, die wollen aber auch halt viele Leute einstellen für Microsoft da. Also die Forschung, viel LLM-Forschung, der Copilot soll da, glaube ich, weiterentwickelt werden, soweit ich das in der Pressemitteilung gesehen habe. Und was noch dazu kommt, es soll halt viel Geld ausgegeben werden, um andere Leute zu schulen. Wir können es vielleicht Schulen nennen, wir können es vielleicht auch Kundenbinden nennen. Sie schulen sie halt in deren Tools, aber es ist halt irgendwie, es kommt nicht nur einfach so, wir bauen ein Rechenzentrum oder stellen Leute ein oder wollen Marketing machen und schulen, also andere Leute schulen, voranbringen, sondern es kommt alles zusammen. Also es wirkt schon so, als ob das eine Strategie ist. Wird ja auch gerade in Deutschland gefahren. In NRW sollen ja, glaube ich, bis zu 3 Rechenzentren entstehen. Ich glaube, hier soll keine KI-Forschung stattfinden, aber es soll trotzdem, war irgendwie so ein Budget von 10, 20 Millionen Euro, um halt die lokale Bevölkerung weiterzubilden.
Also von Microsoft?
Ja, von Microsoft, ja. Die wollen Rechenzentren in NRW.
Genau, in alten Braunkohlegebieten.
Weil?
Weil hier viele Unternehmen in NRW sitzen. Zum Beispiel Bayer und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind große Kunden, die wollen da dran sein. Ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Amazon Rechenzentren direkt in Frankfurt hat, wo die Bankszene sitzt. Ne? Also Ich glaube, es werden halt systematisch Rechenzentren dahingesetzt, wo die Kunden auch sind.
Ich habe immer gedacht, Frankfurt liegt so schön zentral in Deutschland.
Nicht zentral in Einkommensmedian.
Glaubst du, Deutschland als Land macht da genug? Also ist das etwas, was wir mehr forcieren sollten? Also da ist immer meine größte Sorge, dass wir das nicht als Land Deutschland gut genug supporten, dass hier genug KI-Innovationen entstehen.
Würde ich sagen, ja. Deutschland muss mehr machen. Also ich glaube, man muss erstmal bereit sein zu scheitern. Ne, also es gibt in Deutschland mittlerweile mehr und mehr Startups. Ich glaube, es waren aber auch vor Corona schon mehr. Und ich glaube, man muss viel probieren. Ich sehe das immer so, ein Startup ist für mich ein Experiment mit so einem Signifikanzwert. Ne, also wenn du halt sagst, ein Startup hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,001 Erfolg, dann musst du einfach möglichst viele Startups gründen, damit du irgendwie viele gute Firmen daraus hochziehen kannst. Und ich glaube, das wird halt in anderen Ländern, in Großbritannien auf jeden Fall, in den USA gemacht, in Deutschland vielleicht noch zu wenig. Und ich glaube, in Deutschland ist man auch immer eher so ein bisschen skeptisch und hängt vielleicht an den Sachen. In Deutschland will man immer oft sagen, habe ich doch gesagt.
Ja.
Das ist so ein Spruch, den ich sehr oft gehört habe. Und ich glaube, das bringt uns aber nicht viel, wenn man sagt, habe ich doch gesagt, dass es nicht funktioniert, sondern man muss vielleicht auch mal sagen, okay, schade, dass es nicht funktioniert hat, ich habe aber jetzt eine andere Idee, vielleicht probieren wir das mal.
Aber das ist ja eher eine Mentalitätsfrage. Meine Frage wäre ja noch, was macht Deutschland? Also was würdest du sagen, muss Deutschland an Investitionen machen? Muss Deutschland den Standort attraktiver machen? Muss man eher mehr Forscher hier reinholen? Muss man Firmen wie Microsoft und Co. hier anlocken? Weil ich würde ja sagen, wenn in London Teile des Copilots gebaut werden, welches ja, ich sagen würde, schon eines der ziemlich sicheren AI-Tools der Zukunft sein wird, das ganz weit vorne ist, ist das ja für in Anführungsstrichen Europa ja schon mal sehr schön. In Paris haben wir Mistral, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber was haben wir in Deutschland? Ne? Und was kann das Land tun?
Also ich glaube, du hast schon sehr viele fähige Entwickler, auch in Deutschland. Also
ja, klar.
Viele fähige KI-Entwickler.
Und gute Unis.
Aber, ne, genau, aber es ist, genau, gute Unis, gute Ausbildung, gute Leute kommen hier hin. Das passt. Aber es ist dann halt dieses letzte bisschen, was vielleicht wirklich dann durch die fehlenden ja, KI-Hotspots hier in Deutschland begründet ist, dass hier wirklich die Entwicklung stattfindet. Ne? Also ich glaube, du kannst hier super viele fähige Leute einstellen in deinem Unternehmen, die dich wahnsinnig schnell nach vorne bringen. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Ne? Also jetzt einfach erfolgreich darin damit sein, bestehende Lösungen zu etablieren oder der oder diejenige sein, der die Bewegung die Bewegung anführt.
Schauen wir mal, was dann noch auf uns zukommt. Dann habe ich noch ein neues Thema für uns mitgebracht und zwar, ihr dürft aussuchen, reden wir zuerst über die Google Paywall oder das laut eines Artikels von, ich glaube, New York Times war es. Es stand dann, gab dann in The Verge nochmal einen expliziten Artikel dazu, dass Überraschung, OpenAI GPT-4 auf irgendwelche 100 Millionen Stunden transkribierter YouTube-Videos trainiert hat. Von denen immer so, es wird wohl so gesagt, man war sich schon bewusst, dass das so eine Grauzone ist, aber hat dann schon gedacht, dass das so ein bisschen Fair Use ist. Und selbst Greg Brockman da, ne, der damalige CTO, glaube ich, dort mit entschieden hat, welche Videos ausgewählt werden. Ist das eine Überraschung?
Ich habe mir da ehrlich gesagt nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ne? Eigentlich ist es ja irgendwie offensichtlich. Man kann Videos transkribieren und dann hat man den Text. Und wenn man sich das nochmal genau überlegt, macht es ja eigentlich auch viel mehr Sinn, mit gesprochenen Worten zu trainieren, anstelle mit Wikipedia-Artikeln. Ne? Also ich glaube, durch Wikipedia-Artikel wird man kein so tolles Modell bauen können wie durch gesprochene Worte. Also macht für mich total Sinn.
Ja. Sie haben auch, glaube ich, das für Whisper genutzt, was das Audiotranskriptionsmodell von OpenAI ist. In dem gleichen Artikel wird übrigens gesagt, dass Google, also die Firma Google wohl selber, die an Gemini arbeitet, auch die YouTube-Transkripte quasi genutzt hat für das Trainieren ihrer Daten. Es war wohl so, dass man 2021 schon so das meiste, was man aus dem Internet bekommt, da gibt es ja diese Big Crawl Databases, dass man da an die Grenzen gekommen ist und sich jetzt gefragt hat, okay, was nun? Aber du sagst immer Haken dran. Ich hätte mal gesagt, das ist schon, ist das nicht schon? Also ich sehe das jetzt rechtlich nicht und moralisch vielleicht jetzt auch nicht so klar, dass man einfach sagt, ja, das nehme ich mir, trainiere ich meine Daten drauf. Es gibt ja durchaus, also in dem Google selber erwähnt er ja auch nochmal, dass sie ja eigentlich ein paar Sicherheitsmechanismen haben, die das erstmal per se verhindern sollen.
Ja, wahrscheinlich ist das am schlimmsten für die Nutzer.
Also, genau.
Ich meine, man stimmt da ein, dass Google halt die Daten irgendwie speichern darf. Gerade in der EU sind wir mittlerweile etwas strenger, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Und dann kommt irgendein anderes Unternehmen und lässt dann den Crawler drauf los und sagt, ups, Entschuldigung, es ist uns passiert, wollten wir eigentlich gar nicht. Gibt es jetzt eigentlich auch rechtliche Schritte diesbezüglich?
Ist mir nicht bekannt, tatsächlich. Also bisher ist das, glaube ich, ja auch mehr so ein, ist ja keine 100% confirmed Aussage, sondern wirklich eben dieser Bericht in den New York Times. Und das Kuriose daran ist ja nochmal, dass das OpenAI sagt man ja, okay, ist fraglich. Und Google selber sagt dann ja nochmal, ja, wir durften das natürlich nach unseren Terms and Conditions, diese Daten fürs Training benutzen. Und ja, ich frage mich auch, ist das einfach so okay? Ja, ist wahrscheinlich der Aufschrei der Leute geringer, weil natürlich wir alle sind freudige Benutzer dieser Tools.
Jetzt ganz anderer Gedanke, aber wenn jetzt, stell dir einfach mal vor, alle guten Entwickler würden sagen, deren geschriebener Code darf nicht mehr benutzt werden, um die LLMs zu trainieren fürs Coding. Das würde die Lücke doch irgendwie vergrößern, oder? Dann wären die ja noch besser.
Warte, sag nochmal,
alle guten Programmierer sagen, es darf jetzt mein Code nicht mehr benutzt werden, um ein Code-Generierungs-LLM zu trainieren. Das heißt, es sieht nur noch schlechten Code. Jetzt ganz, wenn man sagt, schwarz-weiß so. Es ist ja rechtlich möglich. Was wäre dann? Wird die Schere dann immer noch weiter auseinandergehen oder wieder zusammen?
Wie schön, dass sich der Kreis so schließt.
Ja. Ja, ich probiere halt den ganzen Laden hier mal zusammenzuhalten. Also, was wäre dann? Also es ist, glaube ich, eher eine größere Frage, wie ist es, wenn halt irgendwie bestimmte Daten nicht mehr benutzt werden dürften, zum Beispiel auch von Künstlern. Das Thema hatten wir ja schon so ein bisschen, als es darum ging, dass die Drehbuchautoren da gestreikt haben, dass halt deren Daten ja im Endeffekt benutzt wurden, um halt GPT-4 zum Beispiel zu trainieren. Und die gesagt haben, wenn aber meine Arbeit benutzt wird, um mich zu ersetzen, irgendwann, das ist nicht mehr okay. Und das geht ja jetzt auch ein bisschen in die Richtung, weil ich sehe das weniger als ein Problem zwischen Google und OpenAI, sondern mehr, die Benutzer haben ihre Daten gegeben für etwas, was so nicht gedacht wurde.
Ja, genau. Ich bin auch hin und her gerissen. Ne? Also ich würde schon sagen, das ist schwierig, ne? Dass du sagst, eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Im Endeffekt haben viele Menschen dazu beigetragen, hier GitHub und Co. zu füllen mit Code. Und dann werden darauf Tools trainiert, die eben dazu dienen, auch langfristig Arbeiten von mir zu übernehmen.
Ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum Microsoft damals GitHub übernommen hat.
Ja.
Einfach an Unmengen an Code zu kommen.
Absolut,
auch
absolut.
Relativ legal mit Disclaimer und sagen, hier, ganz unten steht noch irgendwo, wir dürfen einen Code benutzen, um super coole Modelle zu trainieren. Aber die große Frage ist, brauchen wir auch OpenAI noch irgendwann? Weil es gab ja jetzt ein neues Modell. Zack.
Das ist eine hervorragende Überleitung.
Ja.
Unserem Lieblings-Startup aus Frankreich.
Es wird wärmer, ich habe meine Übergangsjacke an.
Die Überleitungsjacke.
Ja, unsere Freunde aus Paris von Mistral haben mal wieder das gemacht, was sie immer machen. Sie haben ein neues Modell released, Open Source oder eine Open Weight. Also die Gewichte sind runterladbar. Sie haben es mit möglichst wenig Konfetti und ohne Champagner gemacht. Sie haben einfach einen Link auf ihren Ex-Account gepackt. Und die Leute konnten sich das dann selber runterladen, mussten dann verstehen, was es genau ist. Da stand drin, ist sowas, was wir schon mal gemacht haben, in etwas größer. Und ich habe das dann gesehen, dass es passiert ist und habe dann mal die Stunden danach geguckt, was so auf Hacking Face passiert. Und was ganz interessant war, es haben sich wirklich ganz schnell Communities gegründet, die dann die Modellgewichte umgewandelt haben, dass man sie auf Hugging Face benutzen kann, die dann halt das quantisiert haben, dass es halt kleiner wird und man das halt besser benutzen kann, weil es natürlich mittlerweile relativ groß ist. Und es hat sehr schnell passiert. Also ich glaube, mittlerweile sind da über 50 verschiedene Versionen von dem Modell. Die ersten haben das schon gefeintuned und haben gesagt, oh, die Ergebnisse sehen besser aus als alles, was wir bisher haben. Also es sieht aus, als ob die ein sehr, sehr gutes Modell released haben unter der Apache 2.0 Lizenz, was man halt kommerziell nutzen kann, was alle anderen Open-Weight LLMs in den Schatten stellt. Das ist jetzt einfach
auch
so.
Auch Qwen?
Ja. Zumindest von den ersten Ergebnissen. Wir sollten, Disclaimer, das ist ein Basismodell. Es ist kein, was auf so Instructions gefeintuned war. Also Instructions heißt halt, du fragst es was und es antwortet. Und es wird halt darauf optimiert, dass es möglichst gut antwortet. Es ist einfach immer noch auf Completion. Das heißt, es kann den Text vervollständigen. Aber dadurch, dass es wahrscheinlich auch sehr viel Text von anderen LLMs gesehen hat, so quasi Chatverläufe, kann es halt auch so ein Chat fortsetzen. Aber es ist noch nicht so eins wie ChatGPT. So in die Richtung. Es ist erstmal noch das Basismodell. Aber sogar das Basismodell scheint sehr gut zu sein. Und die ersten Feintuning-Ergebnisse sehen wohl überragend aus für so ein Modell. Aber ja, es ist interessant, wie man das mit so viel Understatement machen kann.
Es ist eine Form von Guerilla-Marketing, ne?
Ist es,
also,
ist es.
Faszinierend.
Ja, die trollen die Nutzer wirklich so, oder die anderen Firmen so ein bisschen, weil ganz ehrlich, also ich habe meine Vermutung ist halt, es wurden ja, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden drei neue Modelle released. Einmal ein neues GPT-4, glaube ich. Ich glaube, dann hat Google noch ein neues Gemini Pro 1,5 oder sowas. Ja. Und dann das Mistral, also Mixtral heißt es. Es ist wieder ein Mixture of Experts mit 8x22 Milliarden Parametern. Meine Hypothese ist, ich lasse mich gerne widerlegen, dass die schnell noch alle Modelle raushauen, bevor Llama 3 rauskommt. Bald.
Genau, das war noch eine andere News, ne? Also Mai, Juni, Juli, irgendwann kommt Llama 3.
Wovon zu erwarten ist, dass es auch Open Source ist?
Ja, also ja. Ich glaube, die wollen halt wirklich die Open Source Seite pushen. Können sie ja auch, es ist ja nicht deren Geschäftsmodell. Es ist ja irgendwie quasi ein Nebenprodukt von deren eigenen Efforts, so gute Modelle zu trainieren von Meta.
Genau, also Meta hat, glaube ich, daraus gelernt, ich glaube, das erste Llama-Release war irgendwie mehr ein Unfall. Und dann haben sie gelernt, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht für uns, wenn das an die Öffentlichkeit kommt.
Sie haben halt gelernt, dass sie auf einmal ganz, ganz viele Entwickler dazu gewonnen haben, die deren Modelle verbessert haben. Das hat Google ja auch damals irgendwie so ein bisschen angemerkt, dass die einen sehr großen Vorteil dadurch haben.
Nochmal kurz zu dem Guerilla-Marketing. Ich glaube ja, dass das natürlich sehr sympathisch ist, weil wir ja gerade vor allem in einer Zeit leben, wo jeder sagt, okay, guck mal hier, ich habe das viel größere Modell als deins, meins ist noch viel besser und wir haben eigentlich das tollste Modell. Und daher hat das natürlich eine gewisse Sympathie, aber ich weiß nicht, ob es so effektiv war, weil mitbekommen habe ich, außer dass du mir das dann irgendwann geschickt hattest, gar nicht, dass das released wurde.
Du musst es ja auch nicht wissen.
Ja, das ist richtig, aber es wäre vielleicht von Vorteil für die Firma, wenn es mehr Leute wissen.
Ich glaube, die wichtigen Leute wissen es. Also die wichtigen, die damit was machen können. Und ich glaube, das reicht ihnen erstmal.
Aber heißt auf jeden Fall, dass wenn, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, was wir schon öfters gesagt haben, wenn ich eine Firma bin, die gerne eigene Modelle baut, die gerne eigene KI-Use Cases versucht, mit den eigenen technischen Ressourcen zu ermöglichen, dann ist für mich Mistral eigentlich immer die beste Anlaufstelle momentan, Stand heute, wieder nachdem das für kurze Zeit das von Qwen von Alibaba war.
Hängt natürlich davon immer ab, ob du es selber dann benutzen kannst. Also jetzt im Augenblick ist es nämlich noch so, dass dieses Modell musst du quasi dir nehmen, die Gewichte, du musst es irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen feintunen, zumindest ein bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann kannst du es halt selber in der Cloud laufen lassen. Aber es ist mittlerweile relativ groß, ein Mixture of Experts. Das hat halt, keine Ahnung, 140 Milliarden Parameter oder so, ungefähr. Vielleicht sogar ein paar mehr. Und der Trick bei diesen Modellen ist immer, die brauchen erstmal viel Speicher auf den GPUs, ne, auf denen man das halt laufen lässt.
Ja.
Sind aber relativ schnell, weil sie nicht alle Parameter immer benutzen. Das heißt, man braucht trotzdem eine sehr gute Infrastruktur, die vielleicht nicht ganz günstig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist jetzt ein kleines Unternehmen und willst halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Anfragen pro Tag damit erledigen, dann ist das wahrscheinlich sehr teuer. Dann bezahlst du halt mehrere hundert Euro dafür, dass du es zum Beispiel bei Amazon oder Azure oder wo auch immer laufen lässt. Dann ist es vielleicht einfacher, wenn du halt das irgendwo von irgendeinem Cloud-Provider für benutzt und dann halt irgendwie die immer für die Tokens bezahlst. Ne? Also ein bisschen wie das bei OpenAI ist, dass du dafür bezahlst, wie viel du es benutzt, nicht wie lange du es laufen lässt. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass irgendwie das sich nicht immer gleich rechnet. Also es kann sein, dass halt GPT-4 zu benutzen immer noch günstiger ist, als zum Beispiel das neue Mixer zu benutzen.
Genau, und du musst auch immer überlegen, diese Überlegenheit, da muss ja erstmal ein Use Case haben, wo diese Überlegenheit zum Tragen kommt. Also wir wollen hier, also zumindest ich nicht, in jeder Folge, wo wir irgendwie ein neues, tolles Modell hier vorstellen, nicht die Message rüberbringen, soll jetzt wechseln.
Ja, sonst klar.
Seid ihr
ja
in zwei Wochen abgehangen, sondern wir befinden uns wirklich jetzt auf einem Niveau, wo grundsätzlich erstmal eigentlich alles gut ist. Wahrscheinlich sogar sehr gut ist. Und es gibt noch ein paar mit einer 1+.
Ja, das habt ihr beide ja gerade auch schon öfters erwähnt, ne, dass es für die meisten Anwendungsfälle ja vollkommen egal ist, was man, da brauche ich jetzt keinen Claude 3 unbedingt, sondern es tun das auch durchaus das alte Mistral oder was auch immer für Modelle.
Was aber natürlich jetzt kommt die Frage auf, dass irgendwie, das ist jetzt besser als GPT 3,5 und das hat wahrscheinlich extrem viel Geld gekostet vor, wann wurde es trainiert? Vor 1,5 Jahren, 2 Jahren oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ne, also, und jetzt kann man das wahrscheinlich zum Bruchteil des Preises ein besseres Modell trainieren. Das heißt, die Frage ist, machen Unternehmen das überhaupt noch in Zukunft, ganz, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, ein sehr, sehr gutes Modell, was jetzt noch besser ist, zum Beispiel als GPT-4 zu trainieren, für keine Ahnung wie viel Millionen, vielleicht Milliarden Euro, damit halt ein Jahr später ein Unternehmen da durch den technischen Fortschritt das für ein Viertel des Preises machen kann. Das ist ja natürlich auch noch ein Wettrennen, wo diese Investitionen vielleicht sich nicht immer dann direkt auszahlen.
Und ist das nicht auch einer der Bereiche, wo synthetische Daten relevant werden, also dass ich immer in der Lage wäre, selbst wenn es vielleicht auch rechtlich nicht erlaubt ist, aber das haben wir vielleicht auch Vorfeld schon mitbekommen, dass es nicht immer jeden interessiert, dass ich in der Lage bin, größere Modelle zu nutzen, um Trainingsdaten dann für mein neues, größeres Modell herzustellen.
Und da kommt jetzt halt das Gute bei den Open-Weight Mistral oder Mixtral in dem Fall Modellen, gibt es unter einer Apache 2.0 Lizenz. Das heißt, wenn da zum Beispiel jetzt die Chat-Version von rauskommt, was davon kann man ausgehen, dass sie die auch noch releasen, kann man halt dieses doch schon sehr gute Modell nehmen, um sich Daten zu generieren, die man nehmen kann, um sein kleineres Modell zu trainieren. Das ist ganz legal. Und das ist ja noch so eine Grauzone, die wir im Augenblick haben. Anthropic ist jetzt ganz klar da, dass sie sagen, nein, darf man nicht. OpenAI ist mir noch nicht ganz klar, ja oder nein, das ist ein bisschen schwammig formuliert. Aber die Unternehmen, ich glaube, bei dem Cohere-Modell glaube ich auch nicht. Das ist ja unter einer Non-Commercial License, kann man es wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt hat man wahrscheinlich dann mit dem neuen Mixed-Rail-Modell eins, bei dem man das halt machen kann. Bei dem man halt, keine Ahnung, ein paar tausend Beispiele sich generieren kann und dann halt dieses typische Feintuning von dem Kleinmodell machen kann. Und ich glaube, das ist ein großes Plus. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, freue mich schon darauf, das auszuprobieren, weil das genau da möglich ist.
Ich glaube, wenn von jetzt auf gleich sämtliche Tech-Firmen streiken würden und sagen, ne, jetzt reicht doch mal, jetzt trainieren wir nicht weiter, jetzt Leute, arbeitet mal mit dem, was da ist. Ich glaube, wir hätten trotzdem die nächsten 3 bis 5 Jahre genug zu tun, um alles, was da jetzt ist, auszuprobieren, um unsere Use Cases damit umzusetzen, um die Modelle selbst, die jetzt da sind, eben noch besser zu machen, kleiner zu machen, effizienter zu machen. Ich glaube, das auch so ein bisschen, dass irgendwie diese große Welle von alle paar Tage, es ist ja jetzt, ne, kommt ein neues Modell von irgendwem, das wird nicht mehr lange anhalten.
Möglich, vor allem, aber es wird vor allem zumindest immer weniger Begeisterungsstürme auslösen. Und ne, Arne hat ja, gerade du hattest ja, glaube ich, öfter schon erwähnt, wie wichtig ist es ist, die Modelle zu haben, die einfach das Gleiche liefern, eben aber mit weniger Parametern. Und das sehen wir ja wahrscheinlich auch jetzt gerade in den News, die aufkommen zu Apple, die ja vorsichtig auf den iPhones natürlich lokale Modelle laufen lassen wollen und nicht immer da irgendeinen Cloud-Zugang oder was auch immer haben, schon gar nicht zu Google. Da, glaube ich, wird es ja die Anforderungen zum ersten Mal entstehen, wirklich kleine Modelle zu haben, die eben auf solchen Devices ja auch laufen.
Genau, aber der Trend ist ja schon sehr klar. Die Modelle, die Google released hat, die Modelle, die Qwen released hat, das gibt es überall groß und kleine Modelle. Also es gibt, der Trend geht zu den wirklich großen Modellen und zu den wirklich kleinen Modellen. Und ich meine, Apple hat da jetzt auch noch was Neues entwickelt und die sagen, ist besser als GPT-4. Ein paar Einschränkungen können wir vielleicht nächstes Mal einfach nochmal gesondert ein bisschen detaillierter diskutieren, die dann halt aber auch mehr Informationen nehmen als den Text, der zur Verfügung steht. Also das ist so typisch Apple. Maßschneidern wir auf unsere Geräte dann. Also ist genau darauf abgestimmt. Wir wissen halt alles und deswegen können wir da besser sein.
Und natürlich werden sie es auch nochmal dem ganzen anderen eigenen Namen geben, so wie es für Apple typisch ist. Nun gut, noch eine vielleicht interessante News für euch. Google plant Premium-AI-Produkte, insbesondere bei der Suche, hinter eine Paywall zu stecken. Was haltet ihr davon?
Ich glaube, ich frage dich eher als Perplexity Pro-User. Fanboy.
Ja. Würde ich dafür zahlen, meinst du?
Ja, was meinst du? Du hast jetzt ja quasi mal ein Modell hinter einer Paywall benutzt, was ja vielleicht schon in diese Richtung gehen könnte. Also ich habe es auch mal benutzt, aber du hast vielleicht mehr Erfahrung. Würdest du sagen, das ist die Zukunft? Also lohnt es sich, das zu machen?
Also erstmal ist die Frage, was ist natürlich dahinter? Was sind die Beweggründe generell überhaupt, dies zu tun? Ne, du hast ja generell das Problem einfach, dass Google ja mit der Suche ein hohes Margenprodukt hat, wo einfach unglaublich viel Umsatz bei rumkommt. Und aus meiner Sicht macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil gerade Google ja eigentlich der Erfinder ist von, ich biete möglichst viele Produkte umsonst an, die ich erstmal gar nicht monetarisiere. Also siehe Gmail und hole mir halt dann den Umsatz durch die Nutzung und durch die Daten später wieder. Und das ist ja gerade hier, leben wir ja in einem Bereich, wo es ja momentan wirklich um Market Share gibt und darum, dass ich als Google es schaffe, möglichst viele Nutzer auf meine AI-Produkte zu bringen und eben nicht diese möglichst gut zu monetarisieren, weil offensichtlich, wenn du da eine Paywall vorsetzt, wirst du halt auch deutlich weniger User haben. Und ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass diese Paywall dann auch nochmal genug Umsatz generieren würde, der Google in irgendeiner Art und Weise glücklich machen würde. Ne? Wie viele Leute wirst du haben, die dafür zahlen? Ne? Natürlich ein paar, aber ja. Also daher müssten das schon ja extremst übertrieben gute Produkte sein, die dahinter sind. Also da muss man wahrscheinlich mal abwarten, was da passiert. Und da sehe ich natürlich auch Google in der schlechteren Position, weil sie ja immer auch diesen Druck haben eines Aktienmarkts, ne, zum Teil so ein bisschen auch Innovators Dilemma. Und wo du dann eben Perplexity hast und auch demnächst ja OpenAI, da bin ich sehr gespannt drauf, auf die Suche von denen, die Internetsuche. Und ne, eine Firma wie Perplexity, die ist dann halt happy mit ihren Paid-Usern und machen einfach dort viel weiter Innovation.
Also meine Meinung dazu, mir fehlt ja ein bisschen das Gesamtprodukt. Also nur für eine KI-Suche würde ich nicht zahlen. Nur für YouTube ohne Werbung würde ich nicht zahlen.
Das ist ein Fehler.
Aber, ja, ich weiß, erinnert ihr euch noch, wie Amazon Prime gestartet ist? Also was das ursprüngliche Prime-Produkt war?
Kostenlose Lieferung nach Hause.
Kostenlose Lieferung, so. Nichts mit Musik, nichts mit,
genau.
mit Filme gucken, Serien gucken. Es war erstmal nur, du bezahlst, weiß nicht, 50 Euro im Jahr, wie auch immer, und kriegst deine Pakete innerhalb von 24 Stunden und musst keine Versandkosten bezahlen. Und da habe ich mir mal, als das rauskam, gedacht, wer zahlt denn dafür? Ich kann aber einfach 3 Tage warten, reicht mir auch. Und wenn ich mehr als 20 Euro ausgebe, habe ich auch keine Versandkosten. So, und dann kam aber immer mehr in dieses Prime-Universum dazu. Und irgendwann hast du es dann abgeschlossen. Weil irgendwann waren da so viele kleine, nette Produkte, wo du gedacht hast, ja, ist ja schon schön, wenn du das schnell kriegst. Und dann laufen ja doch coole Filme und Serien, die du dir angucken möchtest. Und ich sehe das bei Google so ähnlich. Das heißt, wenn die es jetzt geschickt verpacken, das heißt, das Bundle, was die jetzt schnüren, wenn das ein paar nette Sachen hat, könnte das funktionieren, zumindest für mich. Nur die Suche, Brauche ich nicht.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist hier, dass du halt hier in einem viel stärkeren Wettbewerb bist, wo du halt andere Firmen hast, die dir zumindest Stand heute stellenweise halt schon vorausgeeilt sind. Ne? Und daher glaube ich, dass es in dem Fall nicht ganz die gleiche Analogie ist. Mal schauen, ne? Übrigens hat Googles Strategie bei YouTube war ja einfach so sehr mit Werbung voll zu bomben, dass du es dann kaufen musstest. Vielleicht passiert das ja auch auf der Suche, dass dir dann einfach da viel mehr passiert. Ich glaube, das Problem, warum Google ja sowas überhaupt ja irgendwie andeutet, ist ja, dass die, das sehen wir ja bei einem Perplexity, dass, oder überhaupt auch bei einem ChatGPT-Nutzung, ne, dass du ja viel weniger Klicks generieren wirst langfristig. Also es werden ja viel mehr Inhalte direkt im Tool angezeigt werden. Da wird es ja auch unterschiedliche Lösungen für brauchen, da sprachen wir ja schon drüber, ne? Dass du irgendwie schauen musst, dass der Content dort irgendwie monetarisiert wird. Und ich halte da tatsächlich auch quasi so ein Spotify-Modell für das Wahrscheinlichste, was wir langfristig sehen würden, ne? Dass die Leute, die den Content liefern für so ein Tool, irgendwie an irgendwelchen Subscription-Kosten teilhaben. Und daher, glaube ich, kommt dieser Gedanke, ne, dass du irgendwann sagst, der Google Search Revenue wird nicht nur deshalb weniger, weil es mehr Konkurrenz gibt, sondern weil es auch generell immer weniger Klicks geben wird auf irgendwelche Pages, Links.
Aber gibt es denn auch schon irgendwie Informationen, ob das vielleicht dann erweitert werden soll? Also ich meine, was Microsoft ja macht, ist jetzt diese Co-Piloten einzuführen, wo man halt dann die E-Mails mit reinnehmen kann, alle Dokumente, noch andere Daten, die man da irgendwo speichert, zum Beispiel in der Cloud, und das alles verbinden kann. Und ich meine, so eine Suche macht ja vielleicht auch Sinn, damit anzureichern oder vielleicht zu erweitern, dass man gar nicht mehr so groß unterscheiden muss, suche ich jetzt in meinen eigenen Dokumenten oder suche ich externe Informationen. Gibt es da vielleicht schon irgendwas dazu?
Mir jetzt nicht bekannt, aber das soll nichts heißen. Es wird ja auch bisher, glaube ich, nur drüber nachgedacht. Ne? Das ist ja, die News war ja generell is considering, also wirklich schauen, ob das eventuell irgendwie möglich ist. Ich kann mir vorstellen, eventuell, dass, warum könnte es doch Sinn machen, ist eben der Grund, den ich gerade beschrieben habe, dass du langfristig halt schaust, dass sie einer der ersten sind, die sagen, okay, wer uns Content liefert, partizipiert hier an diesen Subscription Costs. Muss man schauen.
Na toll, da habe ich jetzt eine lange Zeit meines Lebens damit verbracht, die Google-Suche quasi zu adaptieren und zu optimieren, aus meiner Sicht. Und zack, sie weg, irgendwann.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein interessanter Use Case für die ganzen SEO-Pages-Menschen draußen. Mhm. Ne? Also da gibt es ja nicht gar eine kleine Industrie um dieses Thema herum. Daher mal schauen, was damit passiert. Ne? Dann haben wir noch ein kleines letztes Thema mitgebracht. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Apple hat seinen Heimroboter angekündigt. Und das ist tatsächlich einfach nur deshalb erwähnenswert, weil wir in einer Folge über Figure AI gesprochen haben. Und Janis, du erinnerst dich wahrscheinlich, das war dieser Roboter, der dort die Waren angereicht hat oder irgendwie den Spüldings ja vollgemacht hat. Und es ist relativ wenig, glaube ich, bisher über das Apple-Produkt bekannt. So ein bisschen die Resteverwertung von dem Auto. Und man hat ja das Elektroauto eingestellt und
ich habe irgendwie die ganze Zeit einen Saugroboter im Kopf.
Ja, ich auch.
Ja, ich auch. Immer zwischen Saugroboter und Thermomix.
Ja. Ein fahrender, also, Thermomix.
Aber was soll es können?
Genau, also nur kurz, warum schmeiße ich das hier in die Runde, weil ich damals schon in der Folge eigentlich mich immer gewundert habe, warum es so viele Gespräche über diese humanoiden Roboter gibt und man noch nicht mal irgendwas mit irgendeinem kleinen R2D2 macht oder irgendwas. Und das ist tatsächlich, so weit man den Gerüchten Glauben schenken darf, der Plan von diesem Projekt. Tatsächlich war, glaube ich, die Ansage, dass es sich um einen Tabletop-Robot handelt, also einer, der wirklich erstmal sogar nur auf dem Tisch sich rumfährt. Und ja, ne, dann muss man mal gucken, was da passiert. Generell finde ich, glaube ich, den Ansatz ja ganz gut zu sagen, okay, wir bauen erstmal was Kleines. Aber auf der anderen Seite fällt es mir dann auch relativ schnell schwer, da möglichst viele Use Cases für zu finden, die dann irgendwie, was auch immer Apple dafür dann nehmen wird, 4.000-5.000 Euro, man weiß es nicht, oder mehr, dafür verlangen wird. Was soll das Ding denn können, außer dass es mir hinterher fährt?
Ich glaube, bei dem Preis würde es mir reichen, wenn das nicht vom Tisch fällt.
Das wäre gut.
Ja, so. Ja, ich sehe da jetzt auch nicht so den Bedarf. Also ich hätte es nicht den Bedarf, mir so einen Roboter zu kaufen.
Naja, also ich glaube ja, dass ein Roboter, der dein Haus aufräumt, ne, so wie der Saugroboter, den ja, ey, das ist ja schon fast Standard, ne, würde ich sagen. Habt ihr einen? Habt ihr einen Saugroboter?
Noch nicht.
Janis?
Hilodi.
Was ist da los? Ja.
Aber ich hätte schon gern einen.
Du bist immer so ein bisschen hinterher, ne? Kein YouTube Premium.
Ich bin immer so ein bisschen, das Problem ist, Amazon Prime. Laufen so viele Kinder und rum und liegen Sachen rum und ich denke mir, was, da kann auch der Saugroboter nichts machen. Ich bräuchte einen Aufräumroboter. Den bräuchte ich zuerst. Und wenn ich den habe, danach will ich mir einen Saugroboter kaufen.
Ja, also tatsächlich habe ich seit kurzer Zeit einen Saugroboter und ich glaube, ich habe halt darauf gewartet, dass sie nicht mehr zufällig durch die Wohnung fahren, sondern gezielt und es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Deswegen diese Idee mit so einem fahrenden Thermomix, wo man halt vielleicht seine Sachen da reinlegen kann, die auf dem Boden liegen, wenn er die erst da reinordnen würde, das gefällt mir schon ganz gut als Aufräumroboter.
Weil das hätte ich nämlich auch gedacht. Also gibt es nicht irgendwie einen Roboter, der einfach einen Greifarm hat? Ist das nicht am einfachsten zu entwickeln? Also wir sind ja alle absolute Noobs, was wahrscheinlich das Thema Robotik angeht. Außer Arne, weil Arne weiß immer alles. Aber da wundere ich mich nach wie vor, ob es nicht da irgendwie einen Use Case gibt.
Ich glaube, würde es geben. Also ich glaube, berufstätige Eltern würden die Dinger sofort kaufen, wenn sie gut funktionieren. Wenn sie nicht gleich als Spielzeug missbraucht werden. Also sie müssen halt gut funktionieren beim Aufräumen. Sie müssen sich aber auch gut vor den Kindern verstecken können. Das ist meine Voraussetzung. Also Apple, ja, wenn wir das hinkriegen, dann vielleicht ein bisschen günstiger als 5.000, aber dann wäre ich dabei.
Es gab da übrigens auch bei der, ich glaube, was war das, bei der letzten Consumer Electronic Messe irgendwas, gab es auch Bilder übrigens tatsächlich von Robotern, die so einen Greifarm haben. Ich frage mich dann immer, warum, was dauert noch bei den größeren Tech-Firmen, um irgendwas so zu machen, aber ja, Apple will wahrscheinlich irgendwas, was schön bling-bling macht und ja, mal gucken. Fahrendes Display, man weiß es nicht. In diesem Sinne, hätte ich gesagt. Eine wunderbar schöne Folge. Janis, Arne, vielen, vielen Dank an euch.
Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Und ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört zu einer neuen Folge Tensorraum. Bis dahin, tschüss.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.